ARD.
Ich habe einmal jemanden gefragt, ob ich mit ihm ein Foto machen darf, weil ich ein großer Fan von ihm bin. Und ich will jetzt nicht sagen, wer das ist.
Ich wollte gerade fragen, wer ist es?
Der hat Nein gesagt.
Oh nein.
Und ich bin immer noch sein Fan, aber ein bisschen weniger. Und dann habe ich mir selbst gesagt, das machst du nicht. Weil für die Leute ist es vielleicht auch das erste Mal.
Ich hätte gerne eine eigene Talkshow, eine eigene Late-Night-Show, wo es aber wirklich mal um relevante Themen geht, weil ich moderiere viel Unterhaltungsshows und die machen auch alle Spaß. Ich liebe alles, was ich moderieren darf und bin dafür sehr dankbar. Mir fehlt nur manchmal so ein bisschen die Sinnhaftigkeit.
Hast du Träume?
Ja, Albträume von der Steuerprüfung.
Ey. Du hast ja das alles selbst erarbeitet. Du bist Self-Made-Millionär.
Ja.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Lola Weipert
und
Joey Kelly.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3, Produktion mit Vergnügen.
Neue Woche, neues Glück, neues Kennenlernen.
So ist es, Lola. Wir haben den ersten überlebt. Ne? Ich fand's top.
Ich auch. Ja. Ich habe mich so gefreut, weil es fühlt sich an wie so eine Mischung aus großem Bruder und Onkel, den man aber noch nicht kennt, aber den man so an den Lippen klebt. Weil du so viel erlebt hast und ich so viel von dir auf der einen Seite lernen kann, aber auf der anderen Seite glaube ich auch noch durch dich viele waghalsige Dinge tun werde.
Was glaubst du, wie viel Intelligenz du hast? Weil du bist sehr vielfältig.
Ja.
Ich habe vorhin gesehen, wie schnell du lesen kannst.
Stimmt.
Weißt du?
Ja.
Das ist krass. Du redest 4 Sprachen.
Aha.
Du merkst ja sehr, sehr viel.
Mhm.
Hast du schon mal einen IQ-Test gemacht?
Nee, ich habe da ein bisschen Angst davor, dass da einfach so ein Dispo, einfach so ein minus 10 rauskommt.
Das glaube ich nicht.
Hast du es mal gemacht?
Nein.
Sollen wir es mal zusammen machen?
Ich glaube, du wirst viel weiter wie ich.
Nein.
Ich bin wie so ein, keine Ahnung, dieser Sprichwort, weil das, sag ich mal, nicht nett ist. Der dummste Bauer macht die größten Kartoffeln, was ich meine. So diese Aufteilung, einfach nur aus Instinkt so, einfach Überlebenskünstler, weißt du?
Aber du gehst viel aus dem Bauch und nicht aus dem Kopf, oder?
Beides, nein. Eigentlich beides.
Ja, aber
beides,
so der erste Impuls, kommt der aus dem Bauchgefühl oder aus dem Kopf?
Ich glaube aus dem Kopf.
Ja?
Ja.
Weil bei den Dingen, die du machst, bei diesen waghalsigen Dingen, die du schon alle gemacht hast, da denke ich mir immer, wenn da der Kopf priorisiert wird, wird er dir doch eigentlich sagen, nicht tun. Joey, das darfst du nicht machen. Wir machen das nicht. Du hast eine Frau, du hast 4 Kinder. Bleib mit deinem Hintern zu Hause. Es ist viel zu gefährlich. Meinst du nicht?
Aber wenn man einmal zum Beispiel jetzt Blut geleckt hat, und man freut sich quasi auf diesen Moment, wo man den Ziel geschafft hat.
Ja.
Die letzten 10 Meter, dieses, sag ich mal, Gänsehautmoment, die du nie vergisst, jedes Mal. Das hält die Motivation oben, halt quasi sich zu quälen, zu trainieren. Und die letzten Drittel geht alles nur über Wille, Kopf und Mindset.
Mhm.
Ne? Das Thema Never Give Up. Und dann ist es halt irgendwann einfacher als am Anfang, wo du halt nicht viel Erfahrung hast und wo du zweifelst und weißt nicht, wie du optimal deine Kraft aufteilst. Es wird mit dem Alter einfacher im Kopf, aber schwieriger im Körper.
Ja, oh Mann, das ist richtig gemein. Aber was sind so die verrücktesten Sachen, die du schon gemacht hast? Weil es ist ja, da könntest du ja Bücher mitfüllen.
Also, lass mal überlegen, unterschiedlich. Marathons, ne?
Yeah.
In Berlin gibt's einen Marathon. Bist du schon mal Marathon gelaufen?
Nee, noch
musst du machen. Du schaffst aus dem Stand. Ich bin sicher.
Yeah?
Ja, klar.
Echt jetzt?
Du siehst sehr fit aus. Wirklich.
Okay, ne? Probiere ich.
Und es ist ein schönes Gefühl. Ich meine, nicht jeder läuft gerne halt quasi stundenlang, aber den Marathon selber, wenn du den halt beendet hast, ne? Du nimmst was fürs Leben.
Mhm.
Ne? Du nimmst auf jeden Fall, du hast halt quasi irgendwie, ja, dein Limit körperlich und psychisch natürlich auch am Prüfstand gesetzt, du hast nicht aufgegeben, bist im Ziel drin. Das Schöne an diesem, sag ich mal, Ausdauersport ist, jeder ist ein Gewinner.
Ja.
Es ist nicht wie im Boxkampf, wo du reingehst und es verliert einer und der andere gewinnt meistens. Ne? Und hast du sportliche Ziele, Träume? Willst du einen Berg steigen? Willst du Ich meine, war das nicht geplant, dass du über die Atlantik mitsegeln solltest bei Mission Unknown? Ja! Wo warst du?
Ich habe mich nicht getraut. Das war eine der Dinge. Ich habe mich nicht getraut. Ich wusste nicht, ob ich das psychisch auf die Reihe krieg, weil ich bin schon mal fast ertrunken.
Wow.
Und deswegen habe ich einfach per se Angst vor, also ich habe einen riesen Respekt vor Wasser. Wenn ich Wakeboarden gehe, alles gut. Wenn ich Kitesurfen gehe, alles gut, weil ich das Gefühl habe, ich bin auf dem Wasser.
Okay.
Beim Surfen habe ich schon die Finne in meinen Hinterkopf bekommen und da merke ich schon so, okay, Surfen ist für mich, wenn ich in der Welle gefangen bin, dann wird's für mich hektisch, dann kriege ich Angst. Aber da dachte ich mir, Mission Unknown, du warst mit dabei, wir hätten uns da fast eigentlich kennengelernt.
Genau, weil der Knossi sagte, ja, Lola ist auch dabei, und dachte ich, okay, krass, interessant, super, freue mich auf, aber warst du geplant in Knossis Team oder eher in den anderen Team oder weißt du es nicht?
Ich habe gesagt, wenn ich es mache, dann mit Knossi.
Okay, genau, ich auch. Ich habe den Knossi auch gesagt, weil ich die anderen von den anderen Team, ich kannte, ich glaube, keiner persönlich. Mhm. Ich hatte schon mal die Sophia Thiel irgendwo gesehen.
Yeah.
Aber jetzt, wir haben jetzt gemeinsam jetzt kein Game Show gemacht oder etc. Und in Knossis Team, klar, da kannte ich Affe auf Bike durch Seven vs. Wild.
Yeah.
Und Knossi sowieso. Mark Eggerts kannte ich. Mhm. Ich war bei Knossi in seine 57 Stunden Big Brother Special und da war auch der Mark Eggerts. Und da fand ich, der ist ein absolut super netter, wahnsinniger, super Typ. Und wen hatten wir noch? Und dann gab es halt quasi die Sophia, die kannte ich nicht.
Yeah. Ne?
Die kannte ich nicht. Die wurde in Australien und in Neuseeland, aber auch eine junge, starke Frau. Und es war, du hast was verpasst. Wirklich. Es war Wahnsinn.
Wenn man nicht dabei war, die Aufgabe war, ihr habt zwei Segelboote.
Richtig.
Und mit denen müsst ihr über den Atlantik kommen.
Genau so ist es.
Die Challenge war, wer schneller ist, gewinnt.
So ist es.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie lange wart ihr unterwegs? Was waren die größten Herausforderungen? Das muss ja unglaublich gewesen sein. Und vor allem, wie oft hast du erbrochen?
Genau, ich habe nicht einmal erbrochen.
Wirklich?
Nein, weil ich gehe oft segeln.
Ah, okay.
Also ich habe dieses Problem nicht. Und schon seit 30 Jahren halt quasi, ich habe ein Schiff im Rostock vermietet. Und da bin ich so fünfmal im Jahr drauf. Mhm. Und deswegen kann ich das mit dem Wellengang. Allerdings muss man sagen, die Ostsee und Nordsee kann man nicht vergleichen zu der Atlantik. In der Atlantik, da können auch wirklich 10 Meter Wellen kommen. Ne? Okay, wir sind gestartet. Es gab zwei Teams. Das Schiff ist 13 Meter lang nur.
Aha.
Und auf dem Schiff sind jeweils 5 und 5. Plus zwei Kapitäne.
Yeah.
Plus ein Kameramann. Das heißt, 13 Meter ungefähr. Unten habe ich ausgerechnet am Platz knapp, wenn überhaupt, 30 Quadratmeter. Das heißt, 24/7 siehst du alle immer. Ne? Und dann, du segelst 24 Stunden und die Kapitäne, die segeln nicht. Die sitzen nur da und wechseln sich ab und schauen, dass du kein lebensgefährliches Probleme machst. Ne? So ist es.
Ach Gott.
Und wir sind gestartet in Kapverden. Und sind 4000 Kilometer gesegelt und sind dann halt quasi bis nach Republic Dominic. Also es ist direkt neben Bermuda.
Aha.
Nicht Bermuda, sondern halt, doch.
Der ist doch, warte mal.
Doch. Dominic Republic unterhalb von Jamaica, sagen wir so.
Dominikanische Republik.
Genau.
Ja.
Gehört die Franzosen. Die reden du könntest da halt quasi mit den Leuten sagen.
Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce qu'on va faire demain?
Wie kannst du denn Französisch ohne Akzent reden?
Weil ich in Paris gelebt habe, als ich 15 Jahre alt war. Ich war auf einer Waldorfschule und dann dachte ich mir so mit 15, ich habe die Schule gewechselt, habe eine Klasse übersprungen und dachte mir so, okay, was mache ich jetzt? Und bin dann mit 15 zu einem dreimonatigen Austausch nach Paris ganz alleine und war in einer Austauschfamilie und da spricht keiner Deutsch. Und das war auch super gut zum Lernen, aber natürlich auch sehr herausfordernd. Aber deswegen spreche ich Französisch.
Das heißt, du redest Französisch fast ohne Akzent.
Ja.
Ne? Und wie schaffst du das aufrechtzuerhalten? Bist du auf dem Frankreich oder hast du, hörst du Podcast Franzosen von, keine Ahnung, Alain Delon oder Patrick Sabatier oder wie die alle heißen?
Nee, mein Lifehack, um eine Sprache zu lernen, ist, einen Mann zu daten in der Sprache, die man lernen möchte.
Okay, verstehe.
Dass ich jetzt aber einen Freund habe, fällt das jetzt raus, aber das war für mich immer so, ich habe immer gedatet in der Sprache, in der ich mich weiterentwickeln wollte und dachte mir so, wenn das der Typ dann nicht war, habe ich wenigstens in der Zeit, die ich investiert habe, eine Sprache gelernt.
Das ist super.
Das ist gut, oder? Das ist effizient.
Wahnsinn.
Aber ich muss jetzt nochmal zurück zu der Mission Unknown, weil du hast so viele verrückte Sachen gemacht und ich möchte die unbedingt einmal skizzieren, weil Mission Unknown mit einem Segelboot über den Atlantik, was war da die größte Herausforderung?
Es war gar nicht so schwer, wenn ich ehrlich bin.
Ehrlich?
Nein, es war super. Wir hatten erstens, das Allerwichtigste ist, bei so einem, sag ich mal, engen Raum mit so einem Team, wir haben uns alle super verstanden. Es gab keine Probleme.
Sehr
es
schön.
Gab keine Probleme. Knossi ist der absolut geilste Gastgeber der Welt. Der sorgt um alle und wenn einer traurig guckt, dann fragt er, was kann ich für dich tun etc. Also es ist wirklich gigantisch. Mhm. Es war für mich ein Traum, den ich immer machen wollte und ich habe dann halt alles abgesagt in der Zeit und es gab riesen Ärger, weil ich seit 19 Jahren jedes Jahr in Köln einen 24-Stunden-Spendenlauf mache für den RTL.
Ach,
und es gab nicht Ärger, aber es gab so, dass ich habe das 19 Jahre am Stück gemacht und das ist die Außenwette, so ungefähr.
Yeah.
Und dann habe ich den Wolfram Kohns, mein Freund und Moderator von RTL Spendmarathon, ihm gesagt, Wolfram, ich habe schlechte Nachrichten. Ich bin dieses Jahr nicht dabei. Und dann sagt er, Joy, boah, das kannst du uns nicht antun. Die kann aber trotzdem stattfinden. Und mein Sohn Luke kann die halt machen. Mhm. In den Kelly Challenge, so genannt. Es gab ein großes Zoom-Meeting. Und dann haben die mit ganz vielen Redakteuren von RTL und ich habe die erklärt, ich sage, Leute, ich bin 52 oder aber damals 51. Und wann soll ich es denn sonst machen? Wenn ich das selber organisieren würde, kostet das ein Vermögen.
Aha.
Jetzt kriege ich keine Gage, aber ich kann was erleben, was ich immer machen wollte in meine Bucketliste.
Yeah.
Und dann haben die mich verziehen und ich habe die versprochen, dass ich dieses Jahr natürlich dabei bin. Und den 20-Jubiläum halt mitmache und der Kelly Challenge im Rahmen von diesem Spendmarathon mache. Und deswegen quasi, war das so, dass ich dann halt da mitgemacht habe. Und es war Wahnsinn. Es war unfassbar. Wir haben einen Zeitfaktor nur gebraucht von 6 Tagen und ein paar Stunden. Das heißt, wir sind jeden Tag Hunderten von Kilometern. Wir hatten teilweise 10, 12 Knoten pro Stunde und das 24 Stunden nonstop.
Oh.
Das heißt, wir hatten tolles Wetter, wir hatten aber auch Sturm zweimal, das Segel ist gebrochen, viele Teilnehmer, also insbesondere Knossi, Marc, hatten große Probleme die ersten 3 Tage, die haben sich wirklich die Leib ausgekotzt. Wenn man den Knossi gesehen hat, vorher und nachher, der hat 10 Kilo abgenommen.
Nein.
Die konnten gar nicht zu sich nehmen die ersten Tage und dann hat man natürlich danach, als es halbwegs verträglich war, haben die natürlich auf Nahrung einiges verzichtet, weil das Kotzen hat keinen Spaß gemacht und Übelkeit und dies und das, aber es war bombastisch, es war unfassbar und ich bin so gespannt, ob Mission Unknown, dieses Projekt von Knossi, ob das vielleicht in die zweite Runde geht und was das nächste wäre, ob das halt wieder mehreren sind und ob ich dabei sein könnte. Knossi, du hörst es, du wohnst in Baden-Württemberg, irgendwo bei Karlsruhe, ich glaube, ne? Also denk an mich, wenn du einen schwachen Partner brauchst, dann ruf mich an.
Schwachen Partner, so ein Quatsch, ich glaube, es gäbe keinen stärkeren Partner als dich, aber ich würde mich als schwachen Partner mit dazustellen.
Nein, du bist nicht schwach. Eine Frage.
Ja.
Was wäre dein Traum quasi als Moderatorin? Ne? Du hast dich sehr stark entwickelt als Moderatorin. Mhm. Ne? Du steigst und steigst und machst immer mehr Shows. Was wäre quasi der Show? Eine eigene Talkshow wie Markus Lanz oder was ist da quasi der Olymp?
Ich hätte gerne eine eigene Talkshow, eine eigene Late-Night-Show.
Wow.
Und wo es aber wirklich mal um relevante Themen geht, weil ich moderiere viel Unterhaltungsshows und die machen auch alle Spaß. Ich liebe alles, was ich moderieren darf und bin dafür sehr dankbar. Mir fehlt nur manchmal so ein bisschen die Sinnhaftigkeit und die Aufklärung für wichtige Themen. Und deswegen ist für mich da so das große Vorbild sind Joko und Klaas.
Mhm.
Ich finde die unübertrefflich toll. Ich liebe Joko. Ich finde, Joko ist so ein fulminanter Mensch. Ich habe den vor einer Woche das allererste Mal gesehen am Flughafen. Und wir kennen uns nur vom Sehen. Wir haben uns noch nie unterhalten und wir waren beide am Telefon. Und er hat mir einfach nur, er hat mich angeschaut, hat mir die Hand geküsst und zack, das war's.
Wow.
Wir haben uns nur kurz gesehen und das war unser Moment. Und ich würde so gerne mal mit Joko was machen und eine Late-Night-Show. Das wären für mich so die Sterne, nach denen ich noch irgendwo greifen wollen würde.
Und würde dich auch reizen, zum Beispiel wieder Elton, sag ich mal, 1, 2 und 3, weißt du, so, oder, ja. oder Tiger in Print TV, oder mit Kinder,
ist das nicht, auch süß.
Das ist doch super.
Ja, das stimmt.
Dass man halt wirklich so mit, aber seriös ist, so wie Kika,
ja.
Also jetzt nicht, also gutes Kinderfernsehen, dann privates Fernsehen und auch, ja. Dann ganz seriös NDR-Talkshow zum Beispiel.
Aha.
Ne?
Ja,
wenn du als Moderatorin,
eine super Kombi.
Wenn Barbara Schöneberger sagen würde, okay, jetzt mache ich eine Pause, ja, jetzt kommt die Lola.
Und alle so, nein. Ja, das, ich finde diese Symbiose aus der ganzen Mischung, die finde ich so schön. Und da bin ich froh, dass ich, weil ich hatte schon am Anfang, hatte ich so ein bisschen Sorge, dass wenn ich jetzt Reality-TV-Shows zum Beispiel moderiere, dass ich dann nichts seriöses Öffentlich-Rechtliches machen könnte. Aber Gott sei Dank hat sich das nicht bewahrheitet, sondern im Gegensatz. Es sind gerade diese Ambivalenz, die dann irgendwo Hand in Hand zusammenkommt. Und das finde ich voll schön, dass man so beides machen kann und dass auch alle Senderseiten bereit sind, sowas auszuprobieren.
Ja, es ändert sich viel.
Total, oder?
Es
total
ist ja Wahnsinn, wie sich alles verändert. Es ist, ja, du bist ja halt quasi ein Creator, mhm, ein YouTuber auch?
Nee, YouTube habe ich noch nicht. Habe ich mir überlegt jetzt für einen Hof. Und ich habe auch so ein paar Ideen, da würde ich gerne mit YouTube durchstarten. Machst du YouTube?
Ja.
Lohnt sich das noch?
Es lohnt sich.
Ja?
Ja. Das Interessante an YouTube ist, jetzt vor ein paar Tagen, ich habe nicht viele Followers. Ich habe nur 125.000 Abonnenten.
Ist doch super. Ne?
Und aber die meisten, sagen wir mal, Clips, die wir reinsetzen, schaffen so 300.000, 500.000, 700.000, 1,2 Millionen. Und das Interessante dabei war, ist, du hast zum Beispiel, jetzt vor ein paar Tagen, ich war auf der Straße, da kam einer und sagt, ich verfolge sie auf YouTube. Wann kommen die nächsten Beiträge? Weil es ist so, ich mache wenig Contents.
Yeah.
Also es ist nicht bei mir so, dass jede Woche was kommt. Ich habe die Zeit dafür nicht. Mhm. Das heißt, dieses Jahr kommen nur 3 Projekte rein. Und diese 3 Projekte, die sind halt quasi dann doch so mit 4 bis 6 Folgen, jeweils eine halbe bis eine Dreiviertelstunde.
Yeah.
Und die, es gibt verschiedene Wege. Man kann auch sagen, okay, ich bin nur YouTuber. Mhm. Also ich betrachte mich nicht als YouTuber, sondern halt, es ist einfach nur on top.
Yeah.
Und du erreichst halt quasi eine Zielgruppe, die dich feiert und die verfolgen. Und alle Kommentare sind bis jetzt immer super und positiv und wunderbar. Und du machst quasi, du produzierst im Grunde deinen eigenen Fernsehkanal. Ne?
Es ist, cool.
Ne? Und das ist interessant, weil quasi mein Konzept ist nicht davon zu leben, weil ich davon nicht leben will, weil ich nicht den ganzen Tag nur irgendwas finden muss, um zu platzieren, um quasi Klicks zu bekommen, mhm, um Geld zu bekommen, sondern halt quasi einfach ein Kanal, wo quasi nur das Thema Outdoor-Abenteuer und für Leute, die sowas feiern. Ich würde in den Kanal zum Beispiel jetzt keine Kelly-Family-Clips reinmachen, mhm. Da kann man halt noch einen Kanal machen und man sagt, okay, hier ist Music and Lifestyle oder und sowas. Das heißt, eine Linie und das macht Spaß, ja, weil ich komme ja von normales Fernsehen, also lineares Fernsehen. Aber durch den Einstieg von Seven vs. Wild jetzt vor knapp 2 Jahren, die 3. und 4. Folge und jetzt Mission Unknown, dieses Jahr machen wir 5 solche fette Projekte.
Was kommt da? Darfst du das schon verraten? Also
genau.
Abenteuer ist klar, der Titel Abenteuer ist schon mal Kategorie, oder?
Okay, definitiv. Es kommt jetzt nächste Woche, produzieren wir, das darf ich sagen, weil das wird halt quasi ein paar Tagen später schon ausgestrahlt. Und das sind 8 Folgen, jeweils eine Stunde. Und das Thema ist Most Wanted. Das ist wie Manhunt.
Yeah.
Ne? Das ist also, in Holland ist es sehr etabliert und sehr, sehr erfolgreich. Und ich, Otto, Bulletproof und Max Schardin, wir sind die Hunters. Das heißt, es sind 10 Teams, die wir hunten müssen.
Yeah.
Das heißt, die dürfen maximal 200 Kilometer vom Startort quasi irgendwie sich bewegen und die müssen wir hunten. Und das ist quasi interessant. Cool. Und das wird ihr wahrscheinlich alle im Fernsehen sehen, wenn ihr das sehen wollt. Und das ist eine Geschichte. Dann haben wir halt Race Across America in Juneau, ein paar Wochen später, jetzt in 6 Wochen. Und das wird auch auf Streamingdienst. Und dann haben wir halt 2 weitere Projekte. Letztes Jahr habe ich mit Auto Bulletproof Yukon River abgesetzt mit einem Hub, mit dem Flug und nichts zu essen. Und wir leben nur von Angeln und 300 Kilometer. Und jetzt machen wir halt quasi das nächste Adventure, also Adventure Buddies Teil 2. Und dann gibt es halt quasi im Herbst weitere 1 bis 2 Projekte, die fest sind, die auch quasi in diese Geschichte, eine davon ist Iceland Challenge. In Island ist ein wunderschönes Land.
Ja. Ne?
Warst du schon mal in Island?
Noch nie, aber ich würde unheimlich gerne mal hin.
Musst du unbedingt hin.
Yeah.
Es ist Wahnsinn. Es ist die Flüge, letztes Mal, wo ich hingeflogen bin, haben nur 350 Euro gekostet. Also es ist günstig.
Cool.
Vor
yeah.
Ort zahlst du 1 Euro, ist Europa.
Yeah.
Und es ist nicht teurer als Deutschland. Mhm. Es ist jetzt nicht wie Norwegen, wo quasi alles unfassbar viel Geld kostet.
Yeah.
Sondern halt, es ist faire Preise. Und du hast die volle Natur. Du hast alle Facetten. Ich würde aber nicht im Winter dahin gehen, nee. Weil da ist permanent dunkel und minus 25 Grad mindestens.
Das stimmt.
Im Sommer ist es wirklich ein Traum. Es ist ein schönes Land und die Menschen, die quasi da sind, die sind alle sehr hübsch. Ne?
Mhm.
Also das sind alles Wikinger, die quasi so erzählen die Iren, weil die das hören wollen. Wikinger haben halt, man sagt, in Island sind die schönsten Menschen der Welt. Das stimmt wahrscheinlich nicht, aber die sind auf jeden Fall schön. Und die Wikinger haben quasi an der Küste von Irland die hübschesten Frauen geklaut und haben in Island Familie gegründet.
Oh,
also eine Mischung aus Wikinger und Iren. Bist du deutsch?
Ja.
Deine Mutter ist jetzt nicht Tscheche oder Holländerin oder Franzosen. Beide nee. Eltern deutsch.
Also soweit ich weiß, sind meine Eltern deutsch. Wir haben jüdische Vorfahren, die irgendwo in irgendwelchen italienischen Bergen, da hat mein Papa jetzt neulich erst wieder was rausgefunden, so eine kleine Gemeinde haben, da würde ich gerne mal hinreisen. Aber ansonsten, recht deutsch klingt irgendwie so langweilig. Ne?
Nein, das ist nicht langweilig. Also ich finde Deutschland ein sehr spannendes Land.
Ja.
Also ich fühle mich zu Hause in Deutschland. Ich will Deutschland nicht verlassen. Also ich finde das sehr schön und ich lebe sehr, sehr gerne und fühle mich zu Hause. Und ich wohne halt nur 2 Stunden circa von wo die Vorfahren von meiner Mutter herkamen, vor über 250 Jahren. Und dadurch vielleicht auch. Irland ist auch cool. Warst du schon mal in Irland?
War ich noch nicht.
Geh nicht hin.
Doch.
Doch, doch, doch. Es ist ein cooles Land. Es ist aber easy going.
Ja.
Ne? Es ist nicht halt quasi so wie in Deutschland hier, bam, bam, bam. Alle arbeiten, ne? Wie in Baden-Württemberg, die arbeiten am meisten. Ne?
Scharfe Häuslebauer, du. Musst gucken, wo du bleibst. Ja, ja. Die Schwaben, wenn wir Schwaben eins können, dann ist es Schaffe. Das ist unfassbar.
Was glaubst du, wie erfolgreich Deutschland mehr wäre, wenn alle wären wie die Baden-Württemberger, oder?
Ich glaub, wir hätten einen exponentiellen Wachstum, der wäre gigantisch. Wirklich, ich denke mir das auch immer wieder, was ich in Baden-Württemberg an Schafferle, also an wirklich motivierten, leistungsfähigen Menschen erlebe, das wünsche ich mir teilweise in Berlin. Also das ist diese Arbeitsmoral in Baden-Württemberg, die siehst du aber auch zu Hause bei den Leuten, wo dann immer die Kehrwoche ist, wo dann immer geputzt werden muss. Dann siehst du am Wochenende, wie draußen alles geputzt wird, die Autos werden poliert. Dann unter der Woche arbeiten sie gefühlt alle bei Daimler und Bosch, arbeiten sich die Füße wund. Das ist schon, also mit der Arbeitsmoral bin ich auch groß geworden. Und das ist schon auch teilweise ungesund, wenn wir jetzt in Zeiten von Work-Life-Balance leben, weil bei uns war es immer schaffe Musch. Muss halt schaffen. Das war immer so das Wichtigste.
Ich bin gefühlt fast jede Woche in Baden-Württemberg.
Was machst du da?
Ich mache Vorträge für Unternehmen. Ne?
Ja.
Und dann erlebt man quasi wirklich an jede Ecke, jeden Dorf gefühlt, wohnt da ein Unternehmer und der hat ein Werk mit 2000 Mitarbeitern. Und der baut Schrauben, die ganze Welt braucht. Ne?
Ja.
Also so klassischer Hidden Champion,
aha,
so Inhaber geführt oder Familienunternehmen. Das ist so krass.
Ja.
Dann gehst du in diesen Welt rein und du wusstest es nicht, aber der Stuhl, den ich halt quasi hier hab, der ist dann in Baden-Württemberg oder nur die Schrauben oder irgendein Teil, die ganze Welt braucht. Das ist so crazy,
ja,
was es da quasi für Monster-Leute gibt, ne? Also richtig positive Monster. Das ist wahnsinnig beeindruckend.
Ja, das sind so kleine Ideen, wo du dir denkst, wie ist es möglich, dass man mit so einer offensichtlichen Idee, die aber eben nicht offensichtlich ist, man denkt es vielleicht nur,
ja,
dass man damit so viel Geld machen kann. Janiere zum Beispiel auch.
Mhm.
Es ist vollkommen verrückt. Oder auch, also es gibt da so viel. Hattest du schon mal eine Idee, wo du dir dachtest, damit könnte man eigentlich sich wahrscheinlich binnen einem Jahr in Rente begeben, weil die Idee so gut ist?
Nee. Also ich war auch nie jemand, der quasi was gesucht hat, um schnell Geld zu verdienen,
ja,
um quasi nichts zu machen. Ich liebe Arbeit,
ja,
ne? Und ich arbeite so, aber auch freiwillig, ne? Also mir macht das Spaß, so nur 400 Tage im Jahr.
Du bist wirklich ein krasser Workaholic, ne?
Ich mag das. Es ist keine Arbeit. Es ist halt quasi wie bei dir. Ich meine, du hast deine Berufung gefunden.
Mhm.
Und wenn du deine Berufung gefunden hast und brennst, wofür du quasi ja, dir ausgesucht hast. Und du merkst halt quasi, mit der Zeit schaffst du immer mehr Erfolg, stärkeres Team und du tust das richtig anstrengend, was du liebst, dann wächst du mit der Erfolg, yeah, und es macht Spaß und es teilt sich aus. Der Anfang ist nicht einfach. Mhm. Bist du selbstständig, kann man sagen?
Hast schon gefühlt immer.
Immer. Das heißt, du hast mit 18 schon quasi Kohle gemacht.
Mit 12 habe ich angefangen zu arbeiten, weil ich gesagt habe, Mama, Papa, ich will jetzt unabhängig sein. Mit 12 hatte ich meinen ersten Job. Und habe gesagt, ich arbeite jetzt so lange, bis ich nie wieder Taschengeld brauche.
Was hast du da gemacht?
Ich habe angefangen zu modeln. Das war in so einer Modelagentur von dem Vater von einer damaligen Freundin. Da habe ich das erste Mal, das war damals, ich glaube, es waren so dann so 50 Euro die Stunde und es war unfassbar viel Geld.
Warte mal, 12, da warst du, das ist 18 Jahre her, das ist 2003 oder 2004, ne? Da hast du 50 Euro die Stunde, wären heute locker 200 Euro.
Das fand ich richtig krass. Und dann habe ich aber, das war dann ungefähr zeitgleich, habe ich, oder war das ein bisschen, ich glaube ein bisschen später, habe ich dann Oliven verkauft. Das war dann für 4,50 Euro pro Stunde am Markt, am Wochenende dann immer.
Das heißt, du hast als Angestellt oder halt als Student oder Schwarzgeld?
Ja, das war während der Schulzeit, das war dann als...
Genau. Wie? Nebenbei hast du gearbeitet und hast halt quasi am Markt...
So ein Kleingewerbe hatte ich dann.
Genau.
Ja, das war dann, genau, zuerst gemodelt, dann Kleingewerbe, damals schon angemeldet, dann habe ich diese Oliven verkauft, dann habe ich hinter einer Bar gearbeitet für, ich glaube, 3,50 oder auch 4,50 Euro, dann so Nächte durchgearbeitet. Das war auch, damals gab es auch keinen Mindestlohn. Deswegen finde ich das jetzt, es ist ja auch super gut, dass es mittlerweile einen Mindestlohn gibt, aber für mich ist es immer so, krass, so hoch ist jetzt der Mindestlohn, weil bei uns gab es es nicht. Das waren halt so 3,50 pro Stunde, 4,50 pro Stunde, man hat sich den Arsch abgerackert.
So wenig?
Ja, aber es war für mich dann in der Summe, wenn ich dann von mittags bis zum nächsten Morgen irgendwie durchgearbeitet habe bei irgendwelchen Events, da hatte man dann auch trotzdem so ein bisschen Geld zusammen.
Und Trinkgeld auch?
Ja, das war immer mein großes Glück. Ich habe die Leute immer totgelabert, bis ich Trinkgeld an der Bar gekriegt habe.
Super.
Ja, das war toll. Wie alt warst du, als du angefangen hast zu arbeiten? Du warst ja gefühlt gerade auf den Beinen und schon habt ihr gearbeitet.
Ja, aber so spätestens mit 12, 14 richtig hart gearbeitet. Und auch entweder freiwillig oder man musste halt mit. Mhm. Aber ich wollte immer hart arbeiten, weil durch hart arbeiten, ich habe zwar kein Geld verdient, aber ich habe Status bekommen.
Ja. Yeah.
Respekt, mhm. Anerkennung. Man ist zugehört worden.
Total.
Man ist mit seiner Aufgabe gewachsen. Mhm. Und wenn du halt quasi in den Team, weil Kelly Family war Team, investiert hast, dann hattest du Respekt.
Ja. Yeah.
Und das hat mich sehr gefallen. Mhm. Und ich wollte immer in der Firma, die Kelly Family managt, quasi Karriere machen. Mhm. Ne? Und wollte halt quasi dahin kommen und das machen, was ich heute dafür tue. Ne? Mhm. Und das hat auch gut geklappt. Und der Ausdauersport war optimal.
Yeah.
Also mit 27 ist mein Vater an die Folgen seines Schlaganfalls als Geschäftsführer zurückgetreten, weil er nicht mehr in der Lage war, das Operative zu machen. Mhm. Und dann gab es ein großes Meeting. Und ich habe es nicht kommen sehen, aber ich habe mich schon Jahre zuvor für die Stelle beworben, weil ich in der Firma immer das komplette Tourbereich gemacht habe, das komplette Booking, das war meine Arbeit. Okay. Und und dann habe ich halt quasi die Stelle bekommen, eine Probe und halt dann quasi diesen Job seit 24 oder 25 Jahren, seit 99, ja, 25 Jahren. Und ich werde es auch die nächsten 20 Jahre halten. Aber ich bin nicht wichtiger als die anderen. Ich bin nur zuständig für Geld, Finanzen, für Buchhaltung, aktuell eine Steuerprüfung zum Beispiel.
Da läufst du mir eiskalt den Rücken runter bei dem Wort.
Boah. Hast du Träume?
Ja, Albträume von der Steuerprüfung. Ich habe jedes Jahr eine Steuerprüfung. Ich habe verschiedene Unternehmen. Jedes Jahr jagen die mich durch diese Steuerprüfung.
Darf man das wissen? Unterschiedliche Unternehmen, das heißt eine GmbH, eine GbR.
GmbHs.
Das heißt.
Also für meine Immobilien, dann für meinen Bauernhof, dann für Moderationstätigkeiten, für meine ganzen verschiedenen. Ich habe von Parfüm bis hin zu Schmuck, bis hin zu Buch, habe ich Gott weiß was nicht alles rausgebracht. Und das läuft alles über die verschiedenen Firmen.
Wow, das heißt, du hast einen Finanzberater,
ja,
der quasi dir halt quasi coacht und zeigt und du lernst selber und du hörst und du hast die Augen auf und quasi Okay, und du sagst, mehr Immobilien als Bauernhof, darf man da wissen oder lassen das?
Lassen wir.
Okay, sehr gut. Also bist du, du hast ja das alles selbst erarbeitet. Du bist Self-Made-Millionär.
Ja, das klingt so absurd immer, ne? Vorsteuermillionär.
Und du bist nicht mal 30.
Ja, das stimmt. Juhu.
Das ist verrückt. Wahnsinn. Also ich respektiere das. Ich finde das gigantisch. Du bist ein Vorbild.
Yeah.
Du bist jemand, der quasi dir das selbst erarbeitet hat. Yeah. Das heißt, du hast geschafft. Und Leute, für mich, Leute, die quasi vielleicht ein Problem damit haben oder denken, wow, wie hat die das gemacht? Und die so, hart gearbeitet.
Disziplin.
Keiner hat dir das geschenkt.
Nee.
Keiner.
Nee, es
Nothing.
War auch, nee.
Du kriegst nichts geschenkt.
Und das finde ich auch so wichtig, weil viele Leute oft Dinge sagen wie, ja, die hat das alles nur geschafft, weil sie aussieht, wie sie aussieht. Wo ich mir denke, meine Brüste moderieren nicht für mich. Überraschung. Ich mache das alles selbst mit meinem Kopf, mit meinem Mund, mit meinem Sprechen, mit meinen Gedanken. Das ist so, da wird so oft sexualisiert, auf den Körper reduziert, wo sich Leute sagen, die hatte einfach nur Glück. Wo ich mir denke so, nee Mann, als ich zwölf Jahre alt war, habe ich angefangen zu arbeiten. Ich habe nie wieder damit aufgehört. Ich liebe es zu arbeiten. Ich bin diszipliniert. Ich habe, wenn andere gefeiert haben, habe ich gearbeitet. Ich habe 4 Stunden pro Nacht geschlafen, 16 Stunden durchgearbeitet. Das mache ich teilweise bis heute. Es ist definitiv nicht gesund. Aber das mache ich, weil ich irgendwo auch den Menschen, die mir immer vorwerfen, du hast es nur, weil du so aussiehst, wie du aussiehst oder was weiß ich, denke ich mir immer, allein um euch das Gegenteil zu beweisen, arbeite ich gerne noch und nöcher.
Glaubst du, Erfolg ist planbar?
Ist Erfolg planbar? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube in gewisser Weise ja, weil ich glaube, wenn du wirklich diszipliniert mit Plan und Ziel vor Augen an etwas rangehst, hast du eine Motivation und brennst für Dinge, die andere vielleicht nie erreichen werden können, weil sie die Motivation nicht haben, weil sie das Ziel nicht sehen. Und wohin willst du rennen, wenn du noch nicht mal weißt, was dein Ziel ist?
Okay.
Wie siehst du das?
Ich glaube, Erfolg ist planbar.
Ja. Yeah.
So wie du sagst. Mhm. Zielsetzung, Ausdauer, Teamaufbau, never give up, immer weiter, all in. Und glaubst du, man braucht für Erfolg Talent?
Auf jeden Fall. Ich glaube, man braucht Talent, aber ich glaube auch, es wird immer Menschen geben, die besser sind als ich in dem jeweiligen Job, aber sie sind vielleicht nicht so diszipliniert. Weil die Disziplin ist, glaube ich, elementar für Erfolg. Ich glaube, es ist dein Talent in gewisser Weise, es ist auch Glück in gewisser Weise, aber ich glaube, Disziplin, diese Consistency ist key. Ich glaube, die Konsistenz, an etwas dran zu bleiben und sein Ziel immer ganz klar vor Augen zu haben, das führt einen wirklich an sein Ziel. Und da kann man talentiert sein, es gehört auf jeden Fall dazu, aber ich glaube, wenn man Talent hat, aber keine Disziplin, dann wird man, glaube ich, nicht so erfolgreich sein. Also in vielen, würde ich jetzt mal sagen, um mich da nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber ich glaube, das siehst du das ähnlich oder siehst du das anders?
100%. Und glaubst du, dass jemand, der kein Talent hat wie ich, auch Erfolg haben kann?
Hör sofort auf. Der Tausendsasser, der behauptet, er hätte kein Talent. Ja, genau. Ich glaube, Menschen, die kein Talent haben, aber diszipliniert sind, können auf jeden Fall mehr reißen als Menschen, die Talent haben, aber keine Disziplin.
Also Disziplin und viel Talent ist das Beste, aber Talent ohne Disziplin und kein Fleiß, kommst nicht weit, oder?
Nee, glaube ich nicht.
100%.
Oder?
100%, natürlich.
Ich finde es so krass, weil du hast ja beruflich, also du hast, es ist ja unfassbar, was du alles machst. Du bist ja ein Tausendsasser noch und nöcher, allein was du alles erzählst. Was würdest du sagen, waren für dich die krassesten Dinge, die du erlebt hast? Also wir gehen jetzt mal von Seven vs. Wild aus. Das ist, glaube ich, heftig. Mission Unknown ist heftig, aber du lässt dich irgendwo in der Pampa ab, wo dich ein Löwe fressen kann und sagst, mal gucken, was hier passiert. Ich riskiere mein Leben und schau mal, wie ich aus dieser Schose rauskomme. Das ist unglaublich.
Also harte Wettkämpfe, ich nehme mal ein Beispiel, ich sag mal Wüstenläufe. Ich habe 10 Ultra-Wüstenläufe gemacht und der längste war in Namibia, 441 Kilometer, wo du als Selbstversorger halt quasi durch die Wüste läufst. Abends sind es vielleicht 25 Grad und mittags hast du über 40 Grad. Der härteste Wüstenlauf, den es weltweit gibt, ist ein Wüstenlauf in USA, Death Valley, Tal des Todes. Mhm. Das ist in Nevada. Und da Ende Juli, in die heißesten Wochen des Jahres, läufst du eine Strecke von 135 Meilen, 217 Kilometer nonstop und die läufst du halt quasi am Stück und du hast wirklich, mittags ist es da 48 bis über 50 Grad im Schatten. Es ist wie ein Föhn vor Augen und die Haut brennt, weil es gibt keinen Schatten und der Sonne knallt. Und das Rennen ist definitiv der härteste Wüstenlauf, die es weltweit gibt, auch klassifiziert. Mhm. Ich habe das Rennen schon zweimal gemacht. Und,
das ist so brutal.
Und dann gibt es natürlich auch im Triathlon-Bereich, wir kennen halt einen Sprint-Triathlon, olympische Distanz, mhm. Man kennen halt den klassischen Ironman. Ich habe 13 Ironmans dieses Jahr gemacht.
Dieses Jahr?
Nein, dieses Jahr nicht. Insgesamt. Ich habe vor kurzem, vor ein paar Tagen überlegt, ob ich dieses Jahr einen Ironman mache. Aber ich habe erst Race Across America in 6 Wochen und dann gucke ich, wie die Verfassung ist. Aber wie nennt man das? Es gibt eine Steigerung zu Ironman und das ist halt quasi Ultraman. Und Ultraman sind 10 Schwimmen und dann hast du 421 Kilometer Fahrradfahren und dann läufst du 84 Kilometer. Und das Rennen war definitiv im Triathlon natürlich auch härter wie ein Ironman, weil das sind halt das 2,5-fache Ironman gefühlt. Und dann gibt es dann auch so klassische, sag ich mal, Wettkämpfe wie zum Beispiel Amazonas, 220 Kilometer, ein sehr gefährliches Rennen. Organisiert von der Fremdenlegion und dann unterschreibst du auf eigene Gefahr und dann läufst du schön als Selbstversorger halt die Strecke von 220 Kilometer. Dann gibt es halt Wettkämpfe, wie zum Beispiel, es gibt auch Sachen, die keine Wettkämpfe sind, zum Beispiel Deutschland durchlaufen, das heißt gestartet an der Nordsee und der Zug spitze war der Ziel, ohne Verpflegung, ohne Geld, du darfst halt quasi nichts annehmen und du schläfst mit der Plane im Wald, wie so ein Wildschwein. Und das hat Rüdiger Nehberg, und den kennst du wahrscheinlich nicht, Rüdiger Nehberg ist leider von uns gegangen vor 4 Jahren, mit 84 Jahre jung, und der hat die krassesten Sachen gemacht, die es überhaupt gibt auf der Welt, und der hat das in die 80er Jahre gemacht und ich habe das für 35 Jahre später gemacht, habe das aber zweimal gemacht. Das zweite Mal war von der Ostsee zur Zugspitze, nur beim zweiten Mal wollte ich natürlich auch schneller, weil Erfahrungswerte sagen mir, 30% ist nur Kopf, und da beim zweiten Mal weniger Schlaf, weniger Pausen und weniger Jammern. Und dann gibt es halt so, keine Ahnung, 50 Marathons und wir haben 30 Ultramarathons, über 100 Wettkämpfe Marathon aufwärts, die komplette Welt bereisen dürfen. Ein sehr krasses, sag ich mal, Challenge war am Südpol, 400 Kilometer bei minus 40 Grad.
Sag mal,
oder,
also, das hört ja gar nicht mehr auf.
Es ist ein Ventil, quasi zu dem Beruf, aber auch eine Leidenschaft, und es war das Allerbeste, was mir je passieren konnte. Ich weiß, dass ich durch den Extremsport quasi als Anfang 20, wo ich gestartet habe, dass das halt quasi extrem formiert. Also dass du wärst so ein Mann. Yeah. Weißt du, wenn du 24, 25 war ich, habe in dem Jahr 8 Ironmans gemacht. Dafür brauchst du, was du hast. Disziplin. Yeah. Du brauchst Ziele. Du brauchst quasi Härte. Du musst dich organisieren. Du hast quasi, und parallel natürlich auch den Beruf als Musiker und meinen Job in der Firma. Aber das hat nur ergänzt. Du brauchst weniger Schlaf. Du bist nie krank. Du hast 8-mal mehr Energie. Also es funktioniert.
Wie ist es möglich, dass man das macht, was für viele nach dem puren Albtraum klingt, und man sagt, nee, ich committe mich und genau das ist es, was ich machen möchte. Was ist da der Antrieb? Also wie kamst du auch vor allem dazu?
Zu einem Ausdauersport, ich habe davor eine andere Art Sport gemacht, ich habe immer gerne Sport gemacht. Mhm. Es war immer körperliche Belastung, war für mich immer super, und bin dann halt, wie gesagt, mit Anfang 20 in den Ausdauersport aus Zufall reingekommen, durch eine Wette, dass ich einen Volkstriathlon schaffe, bin dann halt reingegangen und nach 100 Meter habe ich umgedreht und bin zurückgegangen.
Nein.
Und dann ist mir bewusst geworden, dass das wirklich ein Problem ist, weil du wirst diesen Volkstriathlon nicht packen. Dann habe ich mir überlegt, nee, das kann nicht sein. Dann bin ich wieder reingegangen und bin als Drittletzter reingekommen im Ziel. Ich habe dafür nicht trainiert. Es war nur so eine Schnapswette, ne? Und dann habe ich gemerkt, ein paar Tage später, dass das die beste Ausgleich ist, den ich überhaupt für mich finden konnte zu dem Beruf. Und habe angefangen, ja, Mentor geholt, ein Trainer, ein Verein, Equipment etc. Und dann war das natürlich in den ersten Jahren eine Euphorie, ne? Mhm. Einfach total gehypt und mein Ding. Und Was wollte ich erzählen? Genau, und das hat halt quasi mir sehr, sehr geholfen in das Berufsleben, in alles, was man tut, weil die Prinzipien, sag ich mal, für mich das Motto ist, das ganze Lebensmarathon, du läufst Marathon in deine Berufung und jeder kann in seine Berufung auch Marathon laufen.
Yeah.
Und deswegen, es ist einfach, ich will nicht einen Wettkampf vermissen, den ich gemacht habe. Ich, es war super, es war schön, es war der Hammer. Und ich bin sehr dankbar, dass ich gesund geblieben bin und dass alles funktioniert.
Ja? Vor allem du bist, wie alt, 52 hast du gesagt?
Ich bin 52 Jahre
und
jung.
Und sitzt hier so im Schuss, es ist ja, das ist der Wahnsinn. Also ich habe da einen heiden Respekt. Gab es dennoch, weil die Herausforderungen bringen natürlich auch oft Risiken mit sich, Ängste mit sich. Gab es da Momente, wo du dachtest, ich sterbe jetzt, ich kann nicht mehr?
Es gab Wettkämpfe, die sehr schlecht organisiert waren. Nochmal, wie zum Beispiel die Geschichte in der Amazonas. Mhm. Ich habe mich da verlaufen. Und du verlierst dich, du verlierst dich in die Amazonas. Und das ist gefährlich. Es ist sehr gefährlich. Es ist sehr gefährlich, weil da gibt es viele Tiere, die quasi auch giftig sind. Aha. Und es gibt abends kommen die großen Tiere raus, die Pumas, und die killen und essen Menschen auch. Und dann musst du gucken, so in Extremsituationen sind zwei Sachen, die mich helfen, quasi mich selbst zu retten. Ist, du brauchst Ruhe, dass du nicht in Panik gerätst, weil wenn du in Panik gerätst, dann kommt die Ängste und dann kommt halt quasi hier Kopfkino und du brauchst Stimmung. Stimmung halt quasi, um dich zu motivieren, um nicht aufzugeben, um zu überleben. Und oder zum Beispiel ein Wettkampf in Libyen, du läufst 200 Kilometer nonstop, Orientierungslauf, das heißt, du bist Selbstversorger, hast 8 Kilo Gepäck, musst alles schleppen, was du brauchst. Alle 20 Kilometer gibt es einen Checkpoint, wo du halt quasi einen Klick bekommst und dann läufst du durchs Gebirg. Und durchs Gebirg und du bist auf über 2.500 Meter hoch und rechts, links geht's halt quasi 600 Meter tief. Und wenn du da einen Fehler machst, weil du schon irgendwie 25 Stunden auf die Beine bist, dann bist du verletzt oder tot. Ne? Also es ist immer gut gelaufen. Ich habe mich halt quasi bei allen Challenges halt quasi bin durchgemogelt oder nicht gemogelt, sondern halt ich bin am Ziel angekommen. Manche bin ich geplatzt, manche war ich überrascht und habe Glück gehabt und kam in Gobi Wüste Vierte im Ziel und Atacama auch Vierter und die 250 Kilometer durch den Sibirien, Balkansee Erster und dies und das. Top Ten war immer quasi der Wunsch. Und es hat manchmal nicht geklappt, weil die Kraft falsch aufgeteilt, geplatzt, trotzdem nicht aufgegeben, dann sich im Ziel gekämpft.
Yeah.
So war das, ja, genau.
Aber hast du auch irgendwann mal aufgegeben?
Nein.
Du hast noch nie aufgegeben?
Ich habe noch nie einen Wettkampf aufgegeben.
Das ist unfassbar.
Noch nie, nein.
Auch nicht im Amazonas, wo du dir dachtest, nein, vielleicht kommt jetzt gleich der Puma und frisst mich.
Nein. Aufgeben ist keine Option.
Yeah.
Ist es für dich eine Option, aufzugeben?
Eigentlich nicht.
Also dieser Knopf quasi, ja, den muss man einfach, diese Option, das muss man einfach quasi sagen, nein, aufgeben ist nicht eine Option.
Ja.
Und glaubst du, dass man halt wirklich das, was man sich vornimmt, eigentlich immer schaffen könnte, weil andere machen es vor oder nicht?
Eigentlich schon. Also ich glaube schon, dass der Körper und der Kopf einem teilweise Grenzen setzen, wenn man zu doll an etwas verbrennt, weil ich merke das schon, wenn ich für Dinge brenne, dann hat man auch das Risiko daran zu verbrennen. Also ich merke schon, dass wenn ich, das hatte ich mit Anfang 20, als ich beim Radio jeden Morgen um 3 Uhr aufgestanden bin, die Morningshow gemacht habe, dann 16 Stunden durchgearbeitet habe. Ich habe insgesamt 7 Jahre lang jede Nacht im Schnitt 4 Stunden geschlafen. Und da kam ich schon irgendwann so an meine Grenze und musste in gewisser Weise aufgeben, zumindest mein Leben umstrukturieren, weil ich gemerkt habe, ich kriege hier gerade irgendwelche Panikattacken oder so Burnout-Symptome, weil ich plötzlich merke, ich kann nicht mehr, mein Körper kann nicht mehr, wie ich eigentlich denke, wie er könnte. Und ich unterschätze mich bei vielem, aber wo ich mich nicht unterschätze, sondern überschätze, ist bei meiner Energie. Weil ich habe ADHS und denke mir immer, ich kann alles, ich bin so ein Duracell-Hase, da gibt's kein Ende. Aber mein Körper, der setzt mir schon manchmal Grenzen. Und das finde ich, das fühlt sich dann nach Aufgeben an, wenn ich plötzlich in der Vergangenheit zu irgendwelchen Dingen Nein sagen musste, aber auch wusste, wenn ich jetzt nicht Nein sage, sondern die ganze Zeit Ja sage, dann bekomme ich Panikattacken. Und das möchte ich gerne umgehen und nicht mehr erleben.
Wow. Und die Grundlage für deinen Job als Moderatorin war Radio, weil das ist wirklich das Härteste, was es gibt.
Mhm.
Da du sitzt da quasi um 5 Uhr morgens, ne? In Studio und du siehst die Zuschauer und hörst die meistens oder fast nicht, nur die paar, die vielleicht anrufen wegen einem Gewinn oder irgendwas. War das schon damals dein Wunsch, halt quasi ins Fernsehen zu kommen, von Radio aufs Fernsehen?
Nee, ich habe als Kind immer zu meiner Mama gesagt, Mama, weil wir hatten ja kein Fernsehen, wir hatten nur so ein Radio. Und da habe ich mir gesagt, Mama, das ist so cool, die verdienen Geld damit, dass sie Quatsch reden. Das will ich auch. Und habe dann nach meiner Schule, habe ich direkt zuerst mit Menschen mit Behinderung gearbeitet und dann, weil das war die Prämisse, dass ich in die Medienlandschaft darf, meine Mama meinte, du arbeitest erst mit Menschen mit Behinderung, du machst was Sinnvolles, dann darfst du in die Medienbranche.
Wie lang?
Das war nur ein paar Wochen. Ich habe es geliebt. Und dann war ich beim Radio und dann habe ich das Ganze, ich habe das 7 Jahre, glaube ich, gemacht. Und es war so schön, weil ich als Kind immer gesagt habe, Mama, ich möchte die Morningshow machen. Schlussendlich habe ich genau die Morningshow gemacht, die ich immer machen wollte als Kind. Dann habe ich diesen Beruf gemacht, aber ich habe auch da, wie wahrscheinlich, wenn du so einen Berg erklimmst, ich habe mir irgendwann dann so gedacht, okay, ich liebe diesen Berg, diesen wunderschönen Berg, den ich jeden Tag erklimmen darf, aber ich sehe da hinten auch langsam andere Berge und die erwecken in mir mehr Interesse als den Berg, den ich hier immer besteige. Was kann ich ändern? Weil ich habe dann meine Motivation irgendwann verloren und dachte mir, es gibt da draußen so viele Menschen, die diesen Job lieben würden, die so gerne diesen Job machen würden. Ich höre jetzt einfach auf. Und da habe ich einfach ins Blaue hinein gekündigt. Alle anderen haben mich für verrückt erklärt, weil ich hatte noch keinen neuen Job. Habe aber gesagt so, ja, ich gehe ins TV. Und die anderen waren so, ja, hast du denn schon einen Job da? Ich so, nö, aber wird schon klappen. Ich bin mutig, das geht. Wer mutig wird, wird belohnt. Und dann hatte ich schlussendlich, ich hatte ein halbes Jahr Kündigungsfrist. Und wenn du so eine Morningshow moderierst, ein halbes Jahr darfst du niemandem erzählen, dass du kündigst. Das darf kein Mensch wissen. Steht auch vertraglich. Es ist alles geregelt. Und ich hatte aber eine Woche nach meiner Kündigung eine E-Mail im Postfach und habe schlussendlich eine Woche nach meiner letzten Morningshow beim Radio meine erste TV-Show gehabt.
Wow.
Und Gott sei Dank hat alles geklappt und dann durfte ich plötzlich so viele Sachen machen und dachte mir so, was passiert hier? Und ich bin so dankbar für all die Chancen, weil es hätte auch einfach sein können, dass die mich alle kacke finden und dann wäre ich ja heute nicht.
Und war das dieser Termin, wo du halt quasi in Köln am Picasso-Platz quasi in der Zentrale hochgehst, dann gibt's erstmal Check-in, Security und dann quasi darfst du durch diese Roll, sag ich mal, Eingang rein und dann gab's ein Meeting und da saßen
Da saß der Chef und sagt mir, wir wollen dich gerne bei uns. Und kurz darauf hatte ich meinen Exklusivvertrag. Also es war schon, ne? Ich glaube schon so, den Mutigen gehört die Welt. Das ist immer mein Motto. Also sei mutig und dir gehört die Welt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, das ist könnte auch so in die Richtung dein Motto sein in gewisser Weise, oder?
Definitiv. Riskieren.
Ja.
Fallen, Fehlern machen, aufstehen, weiter ausprobieren.
Ja.
Also alle lernen halt quasi von Rückschlägen. Ich teilweise mehr Demut, Dankbarkeit, dass man halt, wenn man oben ist, halt quasi wieder Gas gibt. Ne? Also definitiv, Niederlagen. Glaubst du, es gibt überhaupt, sag ich mal, einen erfolgreichen Mensch auf der Welt, der nie Rückschläge oder eine Pleite erlebt hat?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil Rückschläge und auch Fehler werden ja oft so verurteilt in unserer Gesellschaft, was ich so schade finde, weil Fehler sind da, um gemacht zu werden. Und ich glaube, wir Menschen müssen Fehler machen, um daraus zu lernen, weil wir wären unmenschlich, wenn wir keine Fehler machen. Die Frage ist doch nur, wie gehst du mit dem Fehler um? Lernst du daraus? Was ist es vor allem auch für ein Fehler? Ist es ein verzeihlicher Fehler? Ich glaube, wenn dieser Fehler verzeihbar ist, dann, und ich würde mir wünschen, dass fast jeder Fehler verzeihbar wäre, mit Moral, dass man daraus lernt und dass man noch stärker zurückkommt, dass man weiterkämpft und dass man weiß, okay, diese Herdplatte ist heiß, aber wenn die anderen sagen, die ist heiß, ich würde trotzdem rauffassen, um wirklich sicherzustellen, alles klar, ich habe mich daran verbrannt.
Dein Management,
ja.
Sind das die gleichen wie immer gewesen oder hast du irgendwann gemerkt, wir verstehen uns nicht mehr? Also es gibt zum Beispiel, wen als Beispiel, ich glaube, war das nicht Gottschalk, der irgendwie das gleiche Manager hat, so irgendwie 10.000 Jahre hat oder sowas?
Barbara,
ne?
Schöneberger auch.
Genau, ne? Ja. Und das ist bei dir anders der Fall?
Also ich sag mal so, bevor ich beim TV war, bevor ich in der TV-Landschaft gestartet bin, also vor jetzt, wann ging das denn alles los? Vor vier, fünf Jahren bin ich, glaube ich, in die TV-Welt eingetaucht. Und davor beim Radio hatte ich gefühlt im Monatstakt andere Managements und die wollten teilweise 50%. Und da dachte ich mir so, okay, es scheint ja normal zu sein. Ich kannte mich überhaupt nicht aus. Mittlerweile habe ich ein Management, also seit 5 Jahren bin ich beim selben Management bei
Mega.
Leni. Die ist super. Ich sag immer, sie ist meine Türsteherin. Ich bin der Golden Retriever und sie ist die Türsteherin.
Mega.
Das ist so Good Cop, Bad Cop, die ist phänomenal. Ich sag immer, es ist so meine Mama-Managerin.
Wie viel Zeit? Wie viel Zeit glaubst du, du brauchst noch, bis du bei Insta 1 Million schaffst?
Oh Gott, lange. Ich weiß
das glaube ich nicht.
Ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffe. Ich bin jetzt bei
735.000.
Danke. Du bist so ehrlich. Du bist so gut informiert.
Halbes Jahr?
Nee, ich glaube ein paar Jahre. Ich glaube, das dauert schon noch ein paar Jahre.
Ich glaube nicht. Meinst das du geht nicht? Immer schneller.
Ja, ich weiß es
Guck
nicht.
Guck dir das mal bei Kai Pflaume. Irgendwann quasi ist es so, dass es dann halt so die Kurve geht einfach nur steil hoch. Yeah. Ne? Steil hoch. Also es ist das. Und dann überleg mal, es ist jetzt schon so, yeah, dass jeder 110. Deutscher dich verfolgt. Oder vielleicht gibt es auch ein paar aus dem Ausland, aber du hast auf Deutsch
kaum
alles, ne?
Ja, ich kaum. Alles auf Deutsch.
Das ist,
alles
heißt, oh gut, es gibt Schweiz, Österreich, das heißt 100 Millionen Menschen. Mhm. Und wenn du 1 Million geschafft hast bald, oder jetzt schon so, dass du halt quasi fast jeder 130. folgt dich.
Das ist absurd.
Ist das nicht crazy?
Das ist so absurd. Ich frage mich auch immer, warum. Also ich denke mir so, wenn meine Mutter guckt, was ich mache, verstehe ich. Aber wenn wildfremde Menschen das alles anschauen, denke ich mir manchmal so, warum interessiert euch das? Es freut mich, aber warum? Also ich finde, das ist schon absurd, weil die ja auch eine parasoziale Beziehung zu einem aufbauen und dann auch denken, man würde sich kennen und man kennt sich aber eigentlich nicht. Aber wenn ich die Leute dann kennenlerne, das ist dann auch immer so vertraut, so absurd vertraut, als würde man so alte Bekannte wieder treffen und die sagen dann auch so, ja und, wie war es auf dem Hof? Wie geht's deiner Schwester? Glückwunsch, du hast jetzt irgendwie eine Nichte und ich denke mir so, ja und wie geht's dir? Und dann merke ich so, wir kennen uns eigentlich gar nicht. Hast du das auch manchmal?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Das ist verrückt, oder?
Das ist so, aber das muss man quasi irgendwie verstehen. Mhm. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Am Flughafen hat jemand gefragt, ob ein Foto ist. Kein Problem, machen wir sofort. Ne? Und dann hat er gefragt, nervt das eigentlich? Yeah. Also der ist mit mir halt quasi zum Gepäckausgabe halt mitgegangen, hat gefragt. Und der super Typ, so ein Erwachsener, der war mein Alter. Und der ist Finanzdienstleister und erzählt, da habe ich gefragt, ja, ich finanziere jetzt hier für Kunden von mir eine Wohnung hier in Berlin und so. Und da habe ich ihn gefragt, ja, was für ein Zinsrat nimmst du und dies, wie groß ist die Wohnung, was für ein Budget und dies und das. Ja, hat er mir offen erzählt, was die Sache ist. Und sage ich, cool, Wahnsinn. Und ja, und dann, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, und dann hat er gefragt, ob er quasi ich nervt.
Yeah.
Und dann habe ich ihn gesagt, ich habe einmal oder ein paar Mal, aber einmal jemand gefragt, ob ich mit ihm ein Foto machen darf, weil ich ein großer Fan von ihm bin und ich will jetzt nicht sagen, wer das ist.
Ich wollte gerade fragen, wer ist es?
Genau, das sage ich dir später. Es ist ein Extremsportler, ein weltbekannter, sage ich mal, Wahnsinn und der hat Nein gesagt.
Oh nein!
Und ich bin immer noch sein Fan, aber ein bisschen weniger.
Oh Mann!
Und ich war nicht verletzt, aber ich war so enttäuscht.
Yeah.
Und ich dachte, und dann habe ich mir selbst gesagt, das machst du nicht. Das machst du einfach nicht. Du nimmst den Moment, du musst den Moment nehmen. Weil für die Leute ist es vielleicht auch das erste Mal. Mhm. Ne? Und dass man das Glück hat, quasi in der Öffentlichkeit arbeiten zu dürfen, quasi das Beruf, was man tagtäglich entscheidet zu tun. Yeah. Weil machen wir uns nichts vor. Aber wenn ich, bei dir natürlich nicht, aber wenn ich jetzt aufhören würde, Medien zu machen, dann würde mich wahrscheinlich in 3 Wochen keine Sau mehr kennen.
Ach Quatsch.
Bei dir, ach, bis am Lebensende.
So ein Quatsch. Deine Nase wächst, du lügst.
Nein, aber ein paar Jahre, wenn du ein paar Jahre nichts machst, dann ist so langsam so in Vergessenheit, ne? Wahnsinn. Wer ist quasi im Moderation-Bereich dein großer Idol? Ist es ein Günther Jauch, eine Barbara Schöneberger oder ist es einer, den man nicht kennt und die einfach richtig gut ist?
Oh, schwierig. Ah,
vielleicht gibt's auch keinen.
Ja, doch, da gibt's ganz viele. Ich finde viele so toll. Ich finde Barbara Schöneberger bis heute ist ein Riesenvorbild für mich.
Ja.
Ich finde Paulina Ruzynski fabelhaft. Ich finde Thomas Gottschalk moderativ an sich super. In Aussagen, die er heutzutage so tätigt, schafft er sich, glaube ich, in der modernen Welt in gewisser Weise leider selbst ab. Ich finde den Stefan Raab abgefahren. Ich finde, und ich glaube, das wird für mich immer, ich finde Joko und Klaas phänomenal. Und die haben für mich schon im Entertainment nochmal so einen neuen Bereich reingebracht, nochmal eine andere Qualität. Und für mich sind, glaube ich, die größten Vorbilder tatsächlich Joko und Klaas. Ich finde die grandios.
Das ist deine Generation, oder?
Ja, das ist meine Generation.
Wie alt ist Joko und Klaas? Die sind beide so um die 40?
Um die 40 sind die beiden.
Genau, das heißt, du bist halt quasi mit dem aufgewachsen. Meine Generation ist mehr Stefan Raab.
Ja.
Ne? Weil der ist so gefühlt 10 Jahre früher so stark unterwegs gewesen. Ja, Joko und Klaas.
Hast du Vorbilder?
Ja, natürlich.
Wen?
Zum Beispiel meine Schwiegermutter.
Och Gott.
Die hat ihren ganzen Leben halt quasi sich für andere eingesetzt.
Yeah.
Und andere Menschen geholfen. Und die macht das bis heute. Mhm. Und das ist natürlich, meine Mutter. Mhm. Meine Mutter hat ihren Leben für uns geschenkt. Ne, sie hat in 20 Jahren, wo sie Kinder auf die Welt gebracht hat, nicht eine Nacht wahrscheinlich durchgeschlafen. Sie hatte immer einen Säugling, ne? Also ich habe viele Vorbilder und die Vorbilder sind nicht quasi die Superstars, sondern halt sind die ganz tolle Menschen unter uns, die quasi sich jeden Tag einsetzen für andere und helfen und machen und tun und ja, das ist der absolute Wahnsinn.
Wahnsinn.
Oder ich habe ein Typ und den zieht sich und der heißt Herr Rohl, ne? Und Herr Rohl wird jetzt in ein paar Tagen, wird er halt 85, ne?
Oh Gott.
Und der leitet meine Baustellen.
Herr Rohl.
Über 50 Jahre Vertriebsleiter von ein quasi Baubetrieb, ne? Und der ist der absolute Wahnsinn. Der ist so eine Energie. Wenn du ihn siehst, du denkst, er sieht nicht aus wie 85, aber der braucht diesen Stress. Er liebt das. Das ist seine Berufung und das hält ihm so voll auf Trab. Und ja, genau. Und das sind so Heroes. Das sind so Local Heroes, die absolut Wahnsinn sind, ne?
Ja. Wow. Ich habe auch immer das Gefühl, dass die Menschen hinter der Kamera das größte Geschenk sind für die Menschen vor der Kamera. Also ich weiß nicht, was ich ohne die Menschen hinter der Kamera machen würde. Ich finde, und das denke ich mir auch immer bei Produktionen, dass die Menschen vor der Kamera, die sind es oft so gewohnt, so gepampert zu werden. Und wir kriegen ja schon irgendwie, auch jetzt hier steht überall Essen und Trinken und wir können so viel essen und trinken, wie wir wollen. Aber die Menschen, die für mich das wahre Geschenk sind, sind die hinter den Kameras, die oft menschlich so viel mehr auf dem Kasten haben als die vor den Kameras, die so viel mehr Bodenhaftung an uns ranbringen, weil dieses ganze Pampern, das ist ja lieb und nett gemeint, aber ich merke schon, ich bin froh, dass mein, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber dass mein Privatleben ausschließlich aus Menschen von hinter der Kamera besteht. Normalen Menschen, die finde ich das größte Geschenk sind.
Das heißt, du hast keine viele Freunde, du kennst viele, weil du arbeitest, aber du hast jetzt nicht, deine Freunde sind alles super Prominenten.
Nee.
Nein?
Meine ganzen Freundinnen und Freunde sind die aus meiner Kindheit und die,
okay.
Und ich würde für die alles machen, alles geben. Das ist für mich das größte Geschenk. Ich weiß nicht, was ich ohne die machen würde, weil die sind schon immer da und die kennen mich und lieben mich, so wie ich bin, bevor dieser ganze Wahnsinn kam. Und das schätze ich unfassbar. Und da habe ich auch gar keine Angst, dass die vielleicht nur da sein könnten wegen irgendwelchem Ruhm oder wegen irgendwelchem Geld oder wegen dem ganzen Wahnsinn, der jetzt halt irgendwie so da ist. Sondern bei denen weiß ich, die lieben mich aus tiefstem Herzen. Nicht wegen dieser Person, die entstanden ist, sondern wegen diesem Menschen, der hier drin ist. Und das ist immer so ein Liebesbeweis. Wie ist es bei dir?
Bei mir? Ich hab wenig Freunde.
Ja. Yeah.
Aber ich brauche auch nicht viele.
Braucht man auch nicht.
Nein, ich brauche nicht viele Freunde. Ich habe eine Handvoll Freunde und manche von denen, wir telefonieren vielleicht 4-mal im Jahr.
Mhm.
Und wir sind aber immer da, auf Level.
Yeah. Ne?
Und ich kenne aber sehr, sehr viele Leute und ich arbeite sehr, sehr viel mit vielen Leuten, mit ganz vielen tolle Leute und die sind auch so irgendwie freundschaftlich. Aber so richtig Freunde ist was anderes. Mhm. Ne? Und und deswegen, ich bin glücklich. Also vor kurzem mein Freund, Hubert Schwarz, genau.
Hubert! Ja? Shoutout an Hubert.
Hubert hatte mich angerufen und hat mit mir geschimpft. Ja? Das ist schon ein Jahr her. Und das kann er, das darf der auch. Der ist 70 Jahre jung und der ist topfit und der ist ein Extremsportler. Der hat Sachen gemacht, er hat Rekorde gelegt, die in 200 Jahren noch stehen. Auf jeden Fall Hubert hat mit mir geschimpft und das hat er auch, hat er auch recht. Und dann habe ich ihm gesagt, Hubert, stopp. Was? Ich bin glücklich.
Oh.
Dann sagt der Joy, ja, dann mach so weiter. Ich bin glücklich.
Nein. Das ist doch das schönste Ziel, was man erreichen kann,
ist so.
Oder?
Ja. Voll angekommen. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich halt quasi da bin, wo ich heute bin und das Glück habe, dass ich das machen darf, dass man halt quasi Familie, Kinder gesund, dies, das, hast du nicht gesehen? Ah, Wahnsinn. Wie viele Kinder willst du haben? Darf ich fragen?
Ja, klar. Ja? Also ich habe Endometriose, das ist so eine Krankheit, die, das ist so ein Gewächs an der Gebärmutter, deswegen, ich weiß noch nicht, wie viele Kinder ich überhaupt bekommen kann.
Okay, sorry.
Ah, nee, alles gut, aber ich würde mir schon so ein, zwei gesunde Kinderchen wünschen. Mega. Das fände ich schon schön, weil ich finde, Kinder ist so das purste, ehrlichste, was man so miterleben kann. Und ich glaube, das ist in dieser Lebensmetamorphose, ist es etwas, was man, wenn man es nicht miterlebt, ich glaube mir persönlich, ganz subjektiv, ich glaube mir würde was fehlen, wenn ich das nicht miterlebe. Dass man aus seiner eigenen DNA so einen kleinen Wurm reproduzieren kann, das ist doch unfassbar. Dass man da einfach so ein neues Leben aus sich rauszaubern kann, das ist doch absurd. Das ist doch, also dieser Körper ist so ein Wunder. Das ist doch so wunderschön, als meine Schwester hier ihr Kind gekriegt hat. Ich bin mit dem ersten Flieger sofort nach Kopenhagen zu ihr geflogen. Wir haben die Betten zusammengeschoben. Ich durfte dieses kleine, frisch geborene Kind, was noch irgendwie Blut am Kopf hatte, durfte ich in der Hand halten. Dachte mir so, wie pur kann das Leben sein und wie scheißegal ist alles andere. Weil worum geht's? Worum geht's? Dass man so ein Wunder erleben darf. Dass es meiner Schwester gut geht, dass es diesem Kind gut geht, dass das Kind die Öhrchen dran hat, die Hände, die Füße. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist so ein Wunder.
1000%.
Oder?
Absolut Wahnsinn.
Ich verstehe total, wenn man es nicht möchte oder wenn man es nicht kann oder wenn man einfach keine Lust darauf hat. Ne, es ist ja alles, sollte rechtfertigt sein. Oder gerechtfertigt sein, aber ich für mich wollte lange keine Kinder, ich weiß nicht warum, aber mittlerweile denke ich mir so ein Kind, also ich glaube, das weiß man nicht, das weiß man wahrscheinlich erst, wenn man Mama oder Papa ist, aber so eine bedingungslose Liebe, die hast du doch mit Glück irgendwie zu den Mitmenschen, aber diese pure bedingungslose Liebe, die hast du doch nur zu deinen Kindern, oder?
Auf jeden Fall, es ist, also jedes Kind ist ein Wunder, natürlich als Vater denkt man, meine Kinder sind die das größte Wunder auf der ganzen Welt und die sind auch für mich das. Aha. Und so spürt man das und so liebt man die und so hat man halt quasi, also Maite Kelly, meine Schwester nochmal, alleinerziehend, drei Kinder.
Unglaublich, Hut
und,
ab.
Und sie ist eine Powerfrau ohne Ende, sie hat deine Energie, so dieses Power und sie sagte ein Satz. Ich sagte, Maite, du weißt, ich bin für immer für dich da und alles drum und dran. Und sie sagte, jedes Kind bringt ein Brot unterm Arm. Das heißt, und was sie damit meint, und das kann ich nur bestätigen, ist, du hast, wenn du Kinder hast, diese extra energy. Mhm. Weil, und man verliert, also mindestens ich, Angst zu sterben, was wir alle eines Tages müssen. Du lebst in deine Kinder weiter.
Yeah.
Und das ist etwas, sag ich mal, Wunderschönes. Natürlich komme ich von einer großen Familie und ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und ein Tipp, ohne Quatsch, wirklich. Wenn du drei Kinder hast, ist gut. Vier Kinder ist noch besser. Und weißt du warum?
Nee.
Mehr Kindergeld.
Und mehr Brot unterm Arm.
Da gibt es 18 Euro mehr pro Kind. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Oh Gott. Das Kindergeld.
Ja, mit vier
stimmt.
Kindern bist du schon Großfamilie, also asozial so.
Aha, stimmt. Wow.
Ja,
willst du noch mehr Kinder?
Wir sind beide halt quasi 52. Mhm. Und Ich hätte am liebsten 12 Kinder gehabt.
Wirklich?
Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich 4 gesunde Kinder bekommen habe.
Yeah.
Und deswegen, Kelly Family nochmal, große Familie. Jedes Kind auf der Welt ist ein Weltwunder.
Yeah.
Und es ist einfach wunderschön, das zu erleben. Und das Witzige ist, jedes Kind erlebst du auch anders.
Ja. Yeah.
Weil das erste Kind ist natürlich einfach so. Es ist, und du wirst auch erwachsener und älter und gelassener. Ja, und deswegen, und es ist auch so, aber mein Vater, halte ich mal fest, er hat damals gesagt, als quasi er geschimpft hat in mir, mein Vater war sehr streng, ich hoffe, du kriegst eins genauso wie du.
Hat er nicht gesagt.
Dass ich ihn besser verstehe.
Oh
I
Gott.
Hope you get one just like you.
Und?
Nein.
Nee?
Nein. Meine Kinder sind nicht wie ich.
Ist das gut oder?
Es ist sehr gut. Es ist sehr gut.
Warum?
Weil die sind einfach alle quasi komplett unterschiedlich. Und ja. Das ist auch der Fall. Deine Schwester ist kein Zwilling. Nee. Ihr seid, ist sie jünger wie
drei
du oder
Jahre
älter?
Älter?
Okay, cool. Und ja, jedes Kind hat quasi eigenes Leben, eigenes Charakter. Und die Jugend heute, die wächst auch ganz anders als wir früher. Mhm. Und soll ich dir was sagen?
Ja.
Meine Generation, ne? Die erzählen ganz viel immer. Die jungen Menschen, die quasi, die das ist nicht wie früher. Wir haben früher alles besser gemacht und es gab auch keine Doofen. Alles Bullshit.
Yeah.
Bullshit. Ich heute lerne mehr von deiner Generation als von meiner. In meiner Generation wird mehr gejammert als in der Jugendgeneration.
Yeah.
Es gibt so viele junge, hochmotivierte, intelligente, die können quasi wirklich Berge versetzen. Es ist gigantisch. Ohne Quatsch. Es gab früher bei uns auch viele Unmotivierte und ein paar Doofen. Und es gab Starken natürlich. Yeah. Und die gibt es genauso heute. Nur heute hat die Jugend quasi durch so viel Knowledge quasi so schnell stärker zu wachsen. Yeah. Es ist gigantisch. Also ich mag die Jugend sehr. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Menschen, die jung sind. Und quasi, ich lerne von die mehr. Weil meine Generation, entweder du hast viele Gewinner, und du hast viele, die einfach sich selbst aufgegeben haben.
Ja. Ich glaube, das Schöne ist der Austausch. Und das ist so ein Riesengeschenk, dass dieser Austausch unter den Generationen nicht zu diffamieren, wer jetzt besser oder schlechter sein könnte, sondern zu wissen, ich kann unfassbar viel von dir lernen, wenn du gewillt bist, auch von mir zu lernen. Ich finde, dieser Austausch, der ist so ein großes Geschenk und sich davon nicht zu verschließen, sondern offen zu sein und offen zu bleiben für neue Eindrücke, für neue Ideen, für neue Menschen und für neue Generationen. Ich glaube, das ist das Beste, was uns passieren kann.
Definitiv.
Und ich freue mich so sehr, dass es das noch nicht war, sondern dass wir noch weiter sprechen dürfen. Neue Woche, neues Glück heißt es nächste Woche wieder. Ich möchte nämlich vor allem auch noch neben all dem Erfolg, den du erlebt hast, erfahren, wie du mit den größten Niederlagen umgegangen bist, was es für Niederlagen gab, wie du mit Fails umgehst, mit den größten Ängsten, ob dir doch mal ein Puma irgendwie vielleicht den Schuh ausgezogen hat. Das möchte ich gerne erfahren und deswegen kann ich es kaum erwarten, bis wir uns nächste Woche wiedersehen.
Und das will ich auch von dir wissen.
Ich freue mich.
Ich freue mich.
Danke
auch
für deine Offenheit. Es macht so viel Spaß mit dir.
Ich danke.
Das ist richtig toll.
Tausend Dank.
Danke.
Na, wie war's?
Die Zeit, die verging wieder wie im Flug. Es gab wieder so viel Spannendes zu erfahren, weil ich finde, wenn Joey für eins steht, dann für Abenteuer, Herausforderungen und Mut, der seinesgleichen sucht. Und zu erfahren, was der schon alles für waghalsige Dinge getan hat, oh, es war so toll. Und ich möchte gar nicht aufhören, mit ihm zu quatschen. Ich würde mich am liebsten jetzt jede Woche mit ihm treffen und weiter und weiter und weiter reden.
Die zweite Folge war sehr interessant. Auch so gefühlt mehr Sachen, die man von Lola vielleicht nicht kennt, mehr Tiefe. Ne? Am Anfang muss man sie natürlich ein bisschen kennenlernen. Und die ist voller Leidenschaft. Lola, muss ich sagen, ich bin schwer beeindruckt von dieser jungen Frau, die quasi voll im Leben ist und so viel Energie hat. Das ist schon Wahnsinn.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Hold up. Hallo, ich bin Melita Wahlam. Neugierig, umweltbewusst und immer auf der Suche nach alltagstauglichen Nachhaltigkeitstipps.
Und ich bin Florian Kienast. Gemeinsam mit dem Besser-Leben-Team liefern wir euch Fakten statt Panikmache, Know-how statt Mythen und vor allem machbare Lösungen für euren Alltag.
Welche Milch ist am gesündesten, fragen wir zum Beispiel. Oder wie lange hält eine Wärmepumpe?
Wie viel Tierwohl steckt wirklich hinter den Haltungsformen beim Fleisch?
Wohin mit den alten Handys?
Was gehört auf den Kompost? Und muss ich jedes Mal das Licht ausmachen, wenn ich den Raum verlasse?
Und braucht's extra Wasserfilter oder ist unser Leitungswasser auch so gut?
Jede Menge Aha-Momente ohne erhobenen Zeigefinger. Besser leben. Ein Premium-Podcast von Bayern 1.
Jeden Sonntag neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt.
Hört mal rein.